ARD Sounds.
Willkommen bei den Sommer-Specials der Hörbarust. Bis Ende August veröffentlichen wir jeden Sonntag eine besondere Episode, an die wir uns gerne erinnern. Heute mit der Tennisspielerin, Moderatorin und Autorin Andrea Petkovic, die im Dezember 2020 zu Gast war. Wir sprechen unter anderem über ein Leben zwischen Darmstadt und New York, Blasenentzündungen und warmes Bier, Freunde und Tennisfreunde, Respekt, Liebe und Höchstleistungen.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben als Radiosendung. Sonntags zwischen 14 und 16 Uhr oder aber als Podcast. Und Sie halten es nicht aus, wenn ich Ihnen sage, wer heute zu Gast ist.
Radio 1. Hörbar Brust. Heute mit
Andrea Petkovic. In Griesheim wurde einer der ersten flüssigkeitsbetriebenen Raketenmotoren der Welt entwickelt. Sie mögen vielleicht Griesheim nicht kennen, aber Sie können sich ja in etwa vorstellen, welche Energie einem Raketenmotor innewohnt. Mit genau dieser Energie wurde die Weltklasse-Tennisspielerin Andrea Petkovic ausgestattet, die in Griesheim nahe Darmstadt aufwuchs. Ein Mädchen, das früh unbändigen Ehrgeiz entwickelte. Auf dem Tenniscourt, aber auch im Klassenraum musste Andrea gewinnen. Meine Teenagerzeit dauerte 4 Monate, schreibt sie in ihrem ersten Buch, das unlängst erschien und von der Süddeutschen Zeitung als exzellentes Erzähldebüt gefeiert wird. Schreiben also kann Frau Petkovic. Tennis spielen hervorragend natürlich. Sie kam, das war ein erklärtes Ziel, unter die Top 10 der Weltrangliste. Überhaupt spielt sie mit so vielen Möglichkeiten und Talenten, auch als Fernsehmoderatorin, dass es fast unwirklich erscheint, ihr nun auch noch einen umwerfenden Humor bescheinigen zu müssen. Den hat sie aber. Ein weiterer Grund, sich sehr über ihren Besuch hier in der Hörbarust zu freuen.
Ja, wir sind ganz happy, dass es geklappt hat.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fühle aber jetzt so ein bisschen Druck, unbedingt wahnsinnig humorvoll und lustig zu sein.
Ja, aber Druck ist doch super für dich,
ja,
oder?
Ja, das stimmt. Unter Druck funktioniere ich eigentlich ganz gut.
Wie ist das für dich, immer wieder auf das eigene Leben angesprochen zu werden? Also das wird vielleicht mal, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders wird. In dem Moment, wo ich es sage, habe ich schon das Gefühl, egal was du machst, ob du als Schriftstellerin mit 80 auf irgendeiner selbstlackierten Bank sitzt oder ob du als Fernsehmoderatorin oder was auch immer da noch deines Weges kommt. Die Leute sind schon sehr fasziniert von deinem Leben.
Ja, es wundert mich auch manchmal, weil natürlich, ich bin unter Tennisspielerinnen aufgewachsen und da sind die Biografien sehr ähnlich zu meiner oder ganz oft interessant und faszinierend, glaube ich. Und deswegen fühle ich mich dann nicht besonders, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen auch angucke. Andererseits, jetzt vor allem diese Phase während der Buchpromotion, in der ich ganz viel auch über meine Kindheit und meine Jugendlichkeit und mein Erwachsensein alles tausendfach besprochen habe, da habe ich mir schon vorgenommen, das nächste Mal schreibst du wirklich einen Roman, der gar nichts mit dir zu tun hat, weil das war mir dann schon irgendwann viel, gar nicht unangenehm viel, überhaupt nicht, aber ich musste mich ja selbst dann auch, weil eine Sache habe ich mir relativ früh vorgenommen bei Interviews, ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein oder zumindest so ehrlich wie möglich zu antworten. Und ich musste mir dann natürlich auch immer wahnsinnig viele Gedanken machen, um die Fragen gut zu beantworten. Und dann hatte ich das Gefühl, ich drehe mich nur noch um mich selbst und um mein eigenes Leben. Und das war mir dann irgendwann ein bisschen viel. Und ich war dann froh, als ich so 2-3 Wochen hatte, wo ich mal was anderes machen konnte, mich mit anderen Menschen beschäftigen konnte.
Du hast jetzt gesagt, Biografien, interessante Biografien haben andere auch. Also ich glaube, es geht bei der Faszination, die Menschen für dich empfinden, da musst du jetzt durch. Ja? Aber es ist tatsächlich so, dass ich noch auf niemanden gestoßen bin, der nicht sofort eine positive Assoziation zu dir hat. Und es hat ja gar nicht unbedingt damit zu tun, dass du jetzt mit so biografischen Sachen um die Ecke kommst wie, und dann habe ich in Nepal ein Geburtshaus gebaut oder so, sondern das bist du mit deiner Karriere, aber eigentlich dein Wesen, deine Art. Also dieser Ehrgeiz, den man vielleicht sonst nur mit Menschen verbindet, die man tendenziell unsympathisch findet, weil die so verbissen sind und dann vielleicht keinen Humor haben.
Ja, das kann gut sein. Was ich halt immer gemacht habe, ich bin immer ganz offen mit meinem Ehrgeiz umgegangen und ich glaube, das hat schon ein bisschen was mit meiner Herkunft zu tun. Meine Eltern stammen ja aus dem ehemaligen Jugoslawien und es ist ein sehr kleines Land und da ist die Tennis-Community so aufgebaut, dass diese Rivalität ganz offen ausgelebt wird. Also wenn ich mit Serbinnen und Serben auf dem Platz gestanden habe, dann haben wir uns ganz offen gesagt, ich will dich jetzt fertig machen. Mhm. Und dann haben wir drüber gelacht und uns dann wirklich, ja, einfach mit allen Waffen und dem Küchenschrank beworfen auf dem Platz und danach haben wir abgeklatscht und haben gelacht und sind danach eine Cola trinken gegangen. Damals hat man Cola noch getrunken, das war okay. Und ich glaube, als ich dann in Deutschland war, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, aber wenn ich dann mit meinen deutschen Kolleginnen in Berührung kam, da war das alles viel subtiler, es war immer noch da. Und was schön war, wenn ich dann so offen damit umging, gingen die anderen Mädels genauso offen damit um. Aber ich hatte das Gefühl, es wurde oft so ein bisschen versucht, unter dem Teppich versteckt zu halten. Und das habe ich immer gemacht. Und ich glaube, wenn man offen mit seinen Fehlern durch die Gegend läuft, dann nimmt man den Leuten wahrscheinlich ganz schnell den Wind aus den Segeln. Weil ich weiß ja selbst, was bei mir komisch ist. Das muss mir kein anderer sagen.
Aber wieso so. Fehler? Was ist denn, was würdest du denn als Fehler bezeichnen?
Ich weiß gar nicht, ob Fehler, aber so eine überambitionierte Ehrgeiz, der dann auch, wurde ja bei mir auch verbissen. Es ist ja nicht so, dass es bei mir nie verbissen war. Ich habe es immer so ein bisschen hinter einer lockeren Fassade versteckt, aber es war bei mir auch verbissen und ich habe mich auch manchmal in den Ruin trainiert, weil ich unbedingt noch einen Sieg und noch mehr Preisgeld und noch mehr Punkte auf der Weltrangliste verdienen wollte. Und ich glaube, ich bin immer relativ mit offenem Visier durch die Gegend gegangen und habe da, wenn mich jemand drauf angesprochen hat, habe ich es nicht versucht zu verstecken, habe gesagt, ja, du hast absolut recht. Und heute noch merke ich das manchmal, jetzt ist ja als Moderatorin gibt es, ich habe Sonntagssendung und montags gibt es dann die große Kritik, wo dann die Leute sagen, was du alles richtig und falsch gemacht hast. Und das war ganz lustig. Am Anfang haben sie es mir immer versucht, so subtil zu sagen. Also hast du schon super gemacht.
Das ist toll, ganz toll.
Genau, aber was du noch vielleicht ein bisschen, ich meine gar nicht besser machen kannst, nur vielleicht ein bisschen. Ich so, Leute, bitte sagt mir, was falsch ist. Und da war ich eigentlich immer ganz gut im Sagen, ah, okay, ja, das verstehe ich, das mache ich nächstes Mal besser. Und
das ist selten, dass man Menschen begegnet, die so mit Selbstkritik umgehen können. Und ich glaube auch, und auch wenn das jetzt viele Frauen gerade ärgert, vielleicht auch Feministinnen ärgert, ich würde mich selbst als eine bezeichnen, aber ich glaube, dass gerade Frauen noch extrem viel dazu lernen müssen, was so Kritik angeht, Kritikbewusstsein, ohne die Dinge immer zu persönlich zu nehmen. Und da bist du als Sportlerin sicherlich weiter als wir, wobei ich dir eine ganz entscheidende Sache mit auf den Weg geben muss.
Oh.
Eine sehr weise Serbin hat mal geschrieben in ihrem Buch, Serben kann man nicht fertig machen, die machen sich also sinngemäß immer selbst fertig.
Das habe ich geschrieben. Ja. Das ist sehr wahr. Aber nur um nochmal das, glaube ich, mit dem Feminismus aufzugreifen. Ich glaube gar nicht, dass das so etwas damit zu tun hat, dass du jetzt Frauen als schwächer darstellst oder ich glaube, dass wir auch so sozialisiert werden. Also ich glaube, dass es gar nicht etwas ist, was Frauen per se so sind, aber ich glaube schon, dass von Frauen einfach viel mehr abverlangt wird, um vielleicht in die gleichen Positionen zu kommen, die Männer bereits
das
innehaben.
Sowieso.
Und dadurch
Absolut.
Kommt natürlich diese höhere oder dieses selbst sich fertig machen natürlich, weil du immer damit konfrontiert bist, das Doppelte schaffen zu müssen, um das Gleiche zu erreichen, wie vielleicht jemand, der männlich, es ändert sich zum Glück alles. Ne? Die junge Generation ist da ja viel, viel besser.
Ich hoffe, dass es so kommt. Aber ich glaube, es hat sehr viele Gründe und Wurzeln. Und ich glaube, einer davon ist, dass Mädchen auch dafür gelobt werden, schön zu sein, hübsch zu sein, umgänglich zu sein, Verantwortung zu übernehmen und so weiter, aber in diesen sogenannten Soft Skills.
Ja.
Und dass sie in dem Sinne nicht auf Wettbewerb gedrillt werden. Und wenn, also der erste Wettbewerbsgedanke, der in mein Leben mal kam, ist, dass meine Mutter mir mal sagte, sei bloß vorsichtig, die anderen Mädchen sind Rivalinnen. So. Und das, obwohl es eigentlich gar nicht typisch für sie war. Yeah. Aber ich will damit nur sagen, das war eher so ein, das hat mich eher irritiert, weil ich vertraut habe, auch bis heute, ja, weil ich diese Abgrenzung gar nicht mochte. Und okay, wir müssen jetzt sowieso erstmal Musik spielen. Wir sind hier gleich, wir springen hier gleich in die großen Themen rein. The National hast du mitgebracht, Fake Empire. Mhm. Wofür steht dieser Song?
Im Fake Empire gibt es so ganz am Anfang, glaube ich, eine ganz schöne Zeile, die sagt, Baking Pie, Making Pie oder so. Und ich fand das ein wahnsinnig schönes Bild. Und ich habe in einem meiner Kapitel, habe ich dieses Bild aufgegriffen, wo ich über eine meiner besten Freundinnen spreche und dann sage, ja, und ich sah uns in Zukunft Und dann habe ich diese Zeile aufgegriffen und auf Deutsch übersetzt und die kommt gleich am Anfang.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade, and take it with us, we're half awake in a fake empire, we're half awake.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute zu Gast die Schriftstellerin und Weltklasse-Tennisspielerin Andrea Petkovic, die fast alles kann. Man muss seine Gedanken kontrollieren. Also Gedanken kontrollieren kannst du offenbar. Und du hast schon meine Blasenentzündung ignoriert. Also wer das schafft, sowohl als auch, der kann eigentlich alles schaffen.
Das war sehr, sehr schmerzhaft, aber es geht. Ich habe auch damals behauptet, dass ich mich selbst geheilt habe. und ich habe sehr viel warmes Bier mit Honig getrunken. Und das hat damals Angelique Kerbers, die kennt vielleicht auch, hat 3 Grand Slams gewonnen, meine Tenniskollegin und sehr gute Freundin auch. Und ihr Physiotherapeut damals war ein älterer polnischer Mann, er war so 65 und er hat mir damals gesagt, ich sollte warmes Bier mit Honig trinken, was ungefähr das Ekelhafteste ist, was es gibt, weil du nimmst das Schönste, ein kaltes Bier, nimmst das Schöne weg, das ist die Kälte, machst sie warm und hackst auch noch Honig rein. Und ich weiß nicht, ob das geholfen hat oder ich habe visualisiert, ich habe vor mir in meinem Kopf meine Blase gesehen und dass da meine Selbstheilkräfte irgendwie hingehen.
Toll.
Und das war, ist schon sehr lang her. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert hat. Es kann auch sein, ich war 19, die Jugend, die heilt ganz viel, ganz schnell.
Ja, möglicherweise. Also Frauen, die Blasenentzündung, also jede Frau hatte, glaube ich, schon mal eine Blasenentzündung und das ist nicht nur extrem schmerzhaft, sondern es geht auch mit einem unangenehmen Jucken einher, was wir jetzt aber nicht vertiefen müssen. Also warmes Bier mit Honig, wer weiß, ob das, sag mal, und das mit dem Gedanken kontrollieren, gibt es da auch so eine einfache Lösung für?
Nee, und es ist auch wirklich schwer, aber es ist, ich glaube, im Tennis vonnöten, weil das, was am wichtigsten ist im Tennis, ist, dass du 1,5 bis 2 Stunden dich konzentrieren kannst, wirklich auf den Punkt konzentrieren kannst und eigentlich nur den Ball anguckst. Und um das zu schaffen, musst du deine Gedanken zur Seite schieben können. Und es ist wirklich ganz simpel, visualisieren, die Gedanken zur Seite schieben. Ganz simpel, sage ich jetzt. Das muss man aber auch trainieren. Und ich habe das auch trainiert mit Meditation und Visualisierung. Und am Anfang konnte ich das überhaupt nicht gut. Und jetzt, wo mein Körper, ich finde auch, das ist der Fluch der Menschheit, jetzt, wo mein Körper mich so ein bisschen im Stich lässt und ich für eine Athletin schon ein bisschen älter bin und körperliche Probleme bekomme, jetzt bin ich aber geistig fähig, ganz viel zu kontrollieren, was ich, als ich 19, 20, 21 war, überhaupt nicht konnte und mich dann habe von meinen Emotionen leiten lassen, überwältigen lassen, Gedanken bekommen habe, die mich davon abgehalten haben, meine Höchstleistungen abzurufen.
Was sind das für Gedanken? Also sind das, wenn du die jetzt, wenn es so ein Protokoll gäbe, ne, so ein Steno-Protokoll, das dein Gehirn mit so einem ganz langen Zettel ausspucken würde, wäre das so, ah jetzt, also ich spiele kurz, ich muss näher ans Netz, denn ich weiß, dass ihre Schwäche ist oder da.
Yeah.
Und du hast dich aber auch einmal, glaube ich, oder war das von einem Kuckuck ablenken lassen? Also nimmt man alle möglichen Geräusche und Menschen wahr?
Man nimmt, also man weiß, man ist in der Zone, wenn alle Geräusche, alle, jedes Husten im Publikum, jeder Vogel, der singt, wenn es in, wie in so ein White Noise, wie in so ein weißes Geräusch verblendet und es, du kommst dir vor, als wärst du der einzig existierende Mensch auf der Welt und nur du und dieses Dröhnen um dich herum, dann spielst du immer dein bestes Tennis. Alles, was falsch ist jetzt unfair, aber alles, was wirklich hinderlich ist, sind Gedanken, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen oder Gedanken, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Das heißt, ach, warum habe ich diesen Fehler gemacht? Mann, ich wollte doch Cross spielen, warum habe ich Longline gespielt? Mhm. Jetzt bin ich wieder nicht ans Netz gegangen, warum habe ich das nicht gemacht? Das sind die Sachen mit der Vergangenheit und Zukunft dann so, ach, nur noch ein Punkt, dann bin ich in der Umkleide. Wenn ich so weitermache, bin ich in 10 Minuten in der Umkleide, dann kann ich duschen, dann kann ich endlich was essen und mit meinem Trainer reden. Und dann verlierst du diese Konzentration auf den Punkt und auf den Moment und auf das, was du machen sollst und einfach den Körper auch funktionieren lassen. Das ist ja eigentlich das Allerschwierigste, dieses Wunderwerk des Körpers funktionieren zu lassen und nicht versuchen, mit dem Gedanken zu kontrollieren.
Hast du deinen Körper immer respektiert und geliebt? Also im Sinne von, dein Körper hat dich ein paar Mal man kann jetzt sagen, im Stich gelassen. Man kann auch sagen, er hat dir ein paar Mal ziemlich deutliche Hinweise gegeben. Oder erst leise und dann etwas lautere. Ich weiß nicht, ob all diese Sachen tatsächlich, die dir passiert sind, also du hattest einen guten Lauf, wir kommen auch gleich dazu, das etwas detaillierter nochmal anzuschauen, aber die ich gar nichts wusste darüber, ja, weil ich jetzt Tennis nicht so verfolge und in deinem Buch gelesen habe und Interviews gelesen, habe immer gedacht, oh nein, nein, wieso denn das jetzt? Wieso jetzt, es läuft doch alles gerade so gut und jetzt kommt irgendwie ein Meniskusanriss oder jetzt knickst du um und ein doppelter Bänderriss und jetzt, wieso jetzt der Rücken oder so? Hast du das Gefühl, dass jetzt auch rückschauend aus dieser Altersweisheit, möchte ich sie nennen, bei einer 33-Jährigen, dass du das hättest verhindern können, wenn du eher auf deinen Körper gehört hättest?
Absolut, absolut. Ich glaube aber auch, dass ich nicht in der Lage war dazu. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich glaube, und was das Allerschlimmste ist, weil ich habe damals die größten Kämpfe, die ich hatte, waren tatsächlich mit meiner Mutter, weil sie hat damals schon immer gesagt, du musst weniger trainieren, mach doch mal eine Pause, warum musst du jetzt noch das nächste Turnier spielen? Pausen sind auch wichtig. Und ich habe natürlich immer dagegen gefeuert. Ich war 19, 20. Ja, du weißt, du hast gar keine Ahnung von Tennis. Natürlich hatte sie keine Ahnung von Tennis, aber sie war viel älter als ich. Sie hatte viel vom Leben gesehen und sie wusste, wie manche Sachen funktionieren. Mhm. Und ich habe immer, ja, du hast keine Ahnung vom Tennis, ich weiß schon, was ich mache. Und jetzt im Nachhinein, das ist so ein bisschen meine Reue-Tour. Ich muss immer wieder sagen, meine Mutter hatte damals recht und ich hätte auf sie hören sollen. Aber ich glaube nicht, dass ich in dem Moment fähig dazu war.
Waren denn dein Vater und deine Mutter einer Meinung damals oder waren die unterschiedlich?
Also jetzt im Nachhinein sagt mein Vater, dass er der gleichen Meinung war wie meine Mutter. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen im Nachhinein die Geschichte schön geredet ist. Was aber schon war, ist, dass mein Vater immer eher ruhiger ist im Tipps geben oder mich lenken. Er hat mich immer eher machen lassen und meine Mutter war eher jemand, der schon mal versucht hat, auch einzugreifen, was natürlich oftmals unmöglich war. Vor allem, weil ich auch ganz viel unterwegs war und als ich anfing zu reisen, das ja noch nicht so leicht war mit FaceTime und SMS in Kontakt zu bleiben, so konnte ich mich ihren Wünschen oftmals auch entziehen. Und deswegen weiß ich nicht, ob mein Vater sich das da vielleicht ein bisschen schön redet.
Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Bayaga,
sehr gut.
Ja. Ist das ein Sänger, ist das eine Band?
Das ist, genau, es ist, wahrscheinlich würde man hier sagen Singer-Songwriter, aber es ist überhaupt nicht so Gitarre, akustische Gitarre und drüber gesummt. Bei uns Singer-Songwriter in Serbien, er ist Serbe, er ist eigentlich ein Dichter, würde ich sagen. Er schreibt wahnsinnig gute Texte und hat sich darüber irgendwie so einen Rock'n'Roll-Status erarbeitet. Ich würde sagen, am ehesten zu vergleichen mit Leonard Cohen vielleicht.
Mhm. Ja. Also ist er auch schon ein bisschen
genau,
älter.
Genau, also kommt aus der Dichterei. Er ist auch schon viel älter. Ja, er ist bestimmt schon 70 jetzt, würde ich sagen. Und genau, vielleicht am ehesten mit Leonard Cohen zu vergleichen.
Kannst du uns schon ein, zwei Sätze geben, damit wir die wenigsten von uns bei den Text verstehen? Worum geht's?
Genau, also vor meinem Buch, so eröffnet das Buch mit dem Zitat. Und zwar heißt es jetzt grob übersetzt, Gott sei ein Freund und dreh die Welt zurück. Wir brauchten die längste Nacht der Welt und du hast uns nur die kürzeste gegeben. Und ich finde, es fängt so schön die Jugend ein, weil man denkt, es geht für immer so, wie es ist. Und dann schaut man zurück und es ist alles vorbei und man hat das Gefühl, man hat all diese Momente, hätte man viel intensiver genießen sollen. Und ich finde, das fängt es so schön ein. So dreh doch die Welt zurück und lass uns doch nochmal jung sein und nochmal diese schöne Nacht erleben oder mach sie wenigstens länger.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova?
Andreja Petković ist heute hier in der Sendung. Also möglicherweise hören Sie diese Sendung als Podcast, dann ist Ihnen das egal. Aber wenn Sie die als Radiosendung hören, dann ist Dezember. Und dann kann man immer noch sagen, Andreja, dieses Jahr begann, es war deine 15. Profisaison, Platz 79 der Weltrangliste, als es losging mit diesem Jahr, mit diesem eigenartigen Jahr. Wie wirst du dich an dieses eigenartige Jahr erinnern? Es ist noch nicht ganz um. Wie heißt es? Man soll die Rechnung nicht vorher. Nee.
Genau, den Tag nicht.
Den Tag nicht vom Abend loben. Was ist denn los?
Wobei loben werden wir diesen Tag wahrscheinlich eh nicht, aka dieses Jahr, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht manche haben auch schöne Sachen in diesem Jahr finden können.
Und ich finde, ich mag das auch, wenn ich die Leute, wenn ich Freunde, Bekannte frage, ich kriege sehr interessante Antworten dazu. Mhm. Weil durch dieses Nicht-Stattfinden bestimmter Dinge auch ganz viel aufgebrochen ist. Mhm. Und ganz viel, also ich will es auch nicht glorifizieren, überhaupt gar nicht. Es sind auch nicht nur schöne Sachen passiert durch dieses Aufbrechen. Aber viele haben das Gefühl, dass sich extrem viel verändert hat, dadurch, dass ich um sie herum so wenig verändert hat.
Mir hat jemand gesagt, und das fand ich wahnsinnig schlau, dass man in dieser Phase gemerkt hat, ob man mit seinem Leben zufrieden ist oder nicht. Und das heißt gar nicht, dass das gut oder schlecht ist, sondern oft, wie bei deinen Freunden dann vielleicht, das zum Anlass genutzt wurde, um Sachen zu verändern, die vielleicht nicht so gut, wie so eine Klamotte, die man angezogen hat und die sitzt nicht so gut. Und dann, die will man aber noch nicht aufgeben und dann, ich mache das manchmal mit meinen Jeans und dann trage ich die zum Schneider und der muss die noch mal ein bisschen umnähen.
Und dann ziehst du sie an oder merkst du, dass es dann doch umsonst, hätte er gar nicht umnähen müssen?
Nee, weil ich kaufe so alte Levi's Jeans aus den 70ern, 80er Jahren und dann bringe ich die zum Schneider und der macht die dann für mich noch mal richtig und die ziehe ich sehr gerne an. Okay. Die sind dann sehr unangenehm im Bereich über des weiblichen Organs. Aber ich finde, gute Jeans müssen unangenehm sein.
Dann
die müssen
natürlich
nur gut sitzen.
Aber jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie das, wenn du sagst, dass sie gut sitzen. Gut, das heißt, sie drücken da, wo sie nicht drücken sollen.
Yeah,
aber du hältst es aus, weil es gut aussieht.
Und es sind halt diese Jeans aus den 70ern, die haben ja keinen Stretch drin. Ne? Heutzutage haben ja alle Jeans Stretch. Und das ist halt, das ist schon manchmal schmerzhaft.
Das ist manchmal offenbar schmerzhaft, aber es scheint dir zu gefallen. Also wie wirst du auf dieses 2020 zurückblicken? Was war das vielleicht Schönste, was dir passiert ist?
Ich glaube schon am Ende die Buch, genau. Ja. Das Erscheinen meines ersten Buches. Und ich glaube, es war für mich ein Probejahr in das Leben nach dem Tennis. Ich habe nur ein einziges offizielles Match spielen können dieses Jahr. Wir hatten kaum Turniere. Die Turniere, die stattfanden, fanden zu einer Zeit statt, wo ich am Knie operiert wurde. Also am Anfang des Jahres hatte ich eine Knie-OP und konnte also die Turniere, die noch vor dem März gespielt wurden, sowieso nicht spielen. Mhm. Und es war wirklich wie so ein Fuß ins Wasser halten und mal gucken, wie die Temperatur ist. Und es war okay für mich. Es war... Ich hatte schon auch Phasen, wo ich ein bisschen traurig wurde, weil ich gemerkt habe, es ist etwas, was mir wahnsinnig fehlen wird. Das ist etwas, was mein ganzes Leben war. Aber es war okay, sich so langsam damit anzufreuden, dass diese Karriere auch irgendwann ein Ende hat.
Du bist ja vom Leben tatsächlich auch manchmal, wir haben es schon angedeutet, gezwungen worden, in diesen Pausenmodus zu gehen. Du wirst ja nie ganz ohne Tennis leben müssen, aber du wirst dann wahrscheinlich keine Turniere spielen oder weniger Turniere spielen. Und diese Wettbewerbe, die gehören ja wahrscheinlich auch einfach dazu, dieses Gefühl, jemanden auch besiegen zu wollen. Das hattest du ja sehr früh mal mit einer, lustigerweise hieß sie Borg und hat gar nichts mit Björn Borg zu tun, aber du hattest Christine oder so ähnlich?
Ja, an Christine Borg, ich habe den Namen ein bisschen geändert, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das Mädel damals, jetzt eine Frau, ob sie noch spielt oder nicht spielt, da war ich mir nicht ganz, aber sie hieß ja ganz ähnlich zu Borg, deswegen fand ich das dann lustig, das so umzuändern. Das war meine erste Niederlage, an die ich mich erinnern kann, genau. Und das hat mich dazu angetrieben, dann dieses Tennis richtig professionell anzugehen.
Und sie eines Tages zu schlagen.
Genau.
Was dir auch gelungen ist.
Was mir auch gelungen ist. Ich glaube, jetzt mit den erwachsenen Augen eines Menschen, der viel Philosophiebücher in seinem Leben gelesen hat, ich glaube, was Tennis mir gegeben hat, ich konnte alle Aggressionen, allen Ehrgeiz, jegliches Streben danach, besser zu werden, konnte ich auf eine gesunde Art und Weise auf dem Tennisplatz manifestieren. Und ich konnte meine Gegnerin in Anführungszeichen sind nicht gut im Radio, weil man das nicht sieht, aber ich mache sie gerade, in Anführungszeichen zerstören wollen. Und am Ende haben wir uns die Hand gegeben und es war okay und wir sind vom Platz gegangen, weil das die Regeln sind. Das sind die Regeln im Tennis. Einer gewinnt, einer verliert. Wir sind nicht beim Fußball, wir haben keine Zeit, es wird nicht auf 90 Minuten gespielt, es gibt kein Remis.
Vor allem K.O.-System, ne? Also du bist dann, wenn du raus bist, bist du raus.
Du bist raus, du bist aus dem Turnier raus. Mhm. Du bist wirklich, du wirst, du darfst dann auch noch einen Tag auf dich auf dem Turniergelände aufhalten. Am zweiten Tag stellen sie dir schon deine Akkreditierung aus. Also es ist richtig knallhart, aber es hat Regeln und Form und die sind okay und die akzeptiert man und innerhalb dieser Regeln und Formen kann man alles, was man mit sich herumträgt, manifestieren. Und deswegen, das ist, glaube ich, das, wovor ich am meisten Angst habe. Was mache ich mit all diesen Gefühlen in mir?
Ist das noch so? Hast du noch so diese Wut? Also du wirkst schon wie jemand, der sehr temperamentvoll ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht verkehrt wäre, dir so einen Boxsack irgendwo in den Flur zu hängen in deine Wohnung. Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde nicht, dass du wie jemand wirkst, der unfair, unkontrolliert, wütend, oh Gott, ich weiß nicht, ich kenne dich ja gar nicht, wie vermessen das zu sagen. Vielleicht ist es auch Quatsch.
Nee, aber du hast eigentlich recht, weil ich werde selten wütend über andere Menschen, sondern meistens eigentlich über mich selbst. Also es muss schon sehr, sehr lange und sehr viel und sehr unfair sein mir gegenüber von anderen Menschen, dass ich auf jemand anderen sauer werde. Da muss schon so Betrug mitspielen oder dass ich mich betrogen fühle. Oftmals fühlt man sich ja dann betrogen und es hat gar nichts damit zu tun. Aber auf mich selbst werde ich oft wütend, wenn ich was nicht so mache, wie ich mir das vorgestellt habe oder mich selbst enttäusche. Und da kann ich schon wütend werden.
Bist du da milder geworden? Also
ich glaube schon. Ja, also schon, auf jeden Fall. Wenn ich überlege, wie ich mit 18, 19, 20 schon fast ausgerastet ist, vielleicht ein bisschen hart, aber schon durchgedreht bin, das ist heute schon viel, viel besser geworden, auf jeden Fall.
Loretta Lynn featuring Jack White hast du mitgebracht. Portland, Oregon.
Das ist mein Lieblingslied.
Wirklich?
Also es ändert sich ja immer, weil ich glaube, wenn ich so wirklich jemand auf mich zielen würde mit einer Waffe und sagen würde, was ist dein Lieblingslied, dann würde ich, glaube ich, das nennen.
Und wie ist dir das begegnet?
Ich habe das in einer Bar in New York gehört, in so einer Dive-Bar.
Geiler Antwortsatz, sag nochmal.
auch vor allem in Corona-Zeit. Ich habe das in einer Bar in New York gehört und damals gab es auch noch, oder vielleicht gab es Shazam und ich hatte mein Handy schon verloren und ich habe wirklich so ganz klassisch jemanden neben mir, ey, what's the song? Was ist das für ein Lied? Und der so, I don't know. Und dann habe ich den Bartender so am Ärmel gezuppelt und habe gemeint, what's the song? Und dann hat er gesagt, ich habe es natürlich nicht verstanden, dann hat er es mir auf den Zettel geschrieben. Und ich habe dann den Zettel komplett vergessen und irgendwann 3 Tage später in meinem Portemonnaie gefunden.
Ah, ja, ja. Aber sowas ist immer toll.
Ja,
dann hat
genau.
man sich selbst noch ein Geschenk zu machen.
Ja,
sozusagen.
Und dann habe ich es gegoogelt und es war genauso gut wie in dieser
toll.
Bar, weil manchmal ist ja dann diese Atmosphäre und dieser schöne Abend und dann ist das Lied aber alleine zu Hause im Hotelzimmer vorm Computer nicht ganz so romantisch. Und ich behaupte, es ist eines der besten Liebeslieder, das jemals geschrieben wurde.
Da werden wir jetzt natürlich genau hin, oder? Ja, wenn Sie in Andreja Petkovic verliebt sein sollten und glauben, dass Sie mit so einer Gitarre unter irgendeinem Fenster stehen, ich kann Ihnen sagen, Sie kommen nicht weit, denn das hier ist Ihrer Meinung nach das schönste Liebeslied, das jemals geschrieben wurde. Und das sind ja wirklich, das ist ja wie ein Gewürzregal an verschiedenen musikalischen Elementen, so wie es anfing, irgendwie so ein bisschen so ganz unterschiedlich. Man dachte für einen Moment, wie so, keine Ahnung, nicht Pink Floyd, aber so, es ist alles so reingerührt. Und
ich mag es komplex. Wobei aber dann der Text ist ja sehr, sehr simpel gehalten. Und ich glaube, das ist das, was ich so faszinierend an dem Lied finde, dass die Struktur, die musikalische Struktur ist komplex und die überrascht einen. Und dann denkt man, ist das Intro nicht vielleicht ein bisschen zu lang für die heutigen Zeiten? Können wir nicht schneller zum Punkt kommen? Und das Lied gibt es auch erst seit diesem Jahr auf Spotify. Davor war es das nicht auf Spotify. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil es gibt ja so Algorithmen, dass die Leute weiterschalten, wenn das Intro zu lang ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es deswegen relativ lang nicht auf Spotify gab, dieses Lied.
Wenn wir jetzt noch einmal Spotify sagen, dann kriegen wir 500 Euro hoffentlich von jemandem. Oder 5000,
finde ich. Hoffe es.
Ich hoffe es auch.
Ja, also bestimmt. Aber das Lied und der Text ist sehr simpel. Und ich mag diese eine Zeile vor allem. Gin Fizz works mighty fast. fast when you drink it by the pitcher and not by the glass.
Okay, alles klar.
Was ich sehr gut finde. Gin Fizz arbeitet sehr schnell, wenn man es eben nicht im Glas trinkt, sondern
gleich auf so einem Krug. Genau.
Ja, genau.
Ich hatte mir auch tatsächlich überlegt, als du das so beschrieben hast, wie du in New York in dieser Bar sitzt. Ich habe mir durchaus auch vorstellen können, dass du da schon alleine gesessen hast in solchen Bars. Und ich frage mich, was du dann getrunken hast. Whisky?
Ja, ich habe dieses eine Getränk, das auch so durch mein Buch schwebt. Ich hatte eine Phase, wo ich meine Stimme tiefer haben wollte. Ich hatte irgendwas gehört und meine Stimme ist ja für eine Frau schon sehr tief.
Du hast doch eine tiefe Stimme.
Ja, es ist total, das war so ein Jugendding. Und dann habe ich so versucht, immer Whisky zu trinken und es schmeckt mir überhaupt nicht eigentlich. Es ist so cool, aber es schmeckt mir überhaupt nicht. Und dann hat eine befreundete Bartenderin hat mir dann gesagt, ich mach dir mal was. Und die hat mir Bourbon eingeschenkt mit Zitrone und Honig und hat mir dann erklärt, dass der Zitronensaft dieses Spirituöse, was man ja im Whisky immer so ein bisschen rausschmeckt, neutralisiert und der Honig dem Ganzen dieser Säure von der Zitrone dann das wiederum neutralisiert.
Okay.
Und das schmeckt wahnsinnig gut.
Und wie viel kannst du trinken, bevor du unterm... Also als Serbin wahrscheinlich sehr viel.
Ja, aber tatsächlich nicht so viel, ehrlich gesagt, weil ich halt als Sportlerin immer in den Phasen, wo ich trainiert und gespielt habe, gar nicht trinke. Und dadurch ist dann natürlich ein Whisky, wenn ich dann mal darf, der haut dann schon eigentlich relativ schnell gut rein.
Und wenn irgendwas bei dir gut reinhaut, wie bist du dann?
Ich werde eigentlich noch redseliger und so, ich bin jemand, der dann viel Liebe zu geben hat.
Oh.
Ja, ich bin einer derjenigen, die dann so gerne Leute umarmen und denen dann Sachen erzählen, die keinen interessieren. Also unangenehm meistens.
Aber das Alleinsein hast du ja geübt und gelernt. Du bist sehr, sehr früh schon alleine unterwegs gewesen, weil wir jetzt von allein in der Bar sprechen. Das fällt manchen Leuten oder vielen Leuten fällt es schwer. Mhm. Aber damit hast du jetzt nicht so ein Problem gehabt.
Das war bei mir auch so. Also das musste ich auch lernen. Was heißt musste ich lernen? Das habe ich gelernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es musste. Aber ich weiß noch, ich habe mich ganz lange Zeit nur von Pizza ernährt, weil es das Leichteste war, einfach zu bestellen und abzuholen oder liefern zu lassen. Und meistens war es wirklich so abzuholen, weil wir haben in kleinen Dörfern die kleinsten Turniere gespielt, da gab es keinen Lieferdienst, da musste man hinlaufen und sich das abholen. Und mir war es total unangenehm, alleine im Restaurant zu sitzen. Ich dachte, die Leute gucken mich immer an und sagen, guck mal, die Olle hat keine Freunde. Und heute habe ich das nicht mehr. Heute nehme ich mein Buch mit und manchmal nehme ich auch gar kein Buch mit, sondern sitze da und ich glotze auch nicht in mein Handy, ich glotze die Leute an. Und da kriegt man gute Inspiration. Deswegen schreibe ich auch oft gerne irgendwo, wo ich Leute beobachten kann, weil die Hälfte des Schreibprozesses mindestens damit beschäftigt, nachzudenken und dann erst wirklich zu tippen. Ich glaube, die Leute denken, wenn man schreibt, dann macht man so tuk, 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 wie diese Memes, wo dann Hunde so auf die Tastatur hauen. Aber in Wirklichkeit ist die Hälfte der Zeit davon geprägt, nachzudenken, was will ich sagen, wie will ich es sagen, wie will ich es formulieren. Und da ist es super, wenn man Leute angucken kann, weil die einem ganz viel Inspiration geben. Mhm. Und man kann sich dann vorstellen, warum sitzen die jetzt hier? Sind die traurig? Sind die fröhlich? Warum sind die zusammen? Gehören die zusammen? Sind es Bruder und Schwester? Und es gibt einem ganz viel Inspiration. Und die besten Dialogschreiber haben ganz oft in Bars und Cafés rumgesessen und einfach mitgeschrieben, wenn Leute sich neben ihnen unterhalten haben. Weil das halt natürlich, so übst du Dialoge zu schreiben, weil wie Leute sich unterhalten, lernt man natürlich am besten, indem man Leuten zuhört, die sich unterhalten und die am besten nicht denken, dass man ihnen zuhört beim Unterhalten.
Okay, also wenn Sie in Andrea Petkovics Buch Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht zufällig ihr eigenes Leben wiederentdecken, dann saßen sie vielleicht mal neben ihr. Und wenn sie ganz viel Glück haben und einen guten Anwalt, dann können sie da auch vielleicht noch was draus machen. Auf das Buch kommen wir gleich mal zu sprechen. Aber jetzt hören wir erstmal Dim the Lights von den Wild Ones. Warum hören wir die?
Ein Kapitel in dem Buch geht darum, dass ich mal als Reporterin, kein Mensch weiß warum, mit einer Band auf Tour geschickt wurde. Und zwar wollte ein Racket-Magazin in New York, das ist ein Magazin, das sich mit Tennis auf eine künstlerische Art und Weise befasst, wollte, dass eine Athletin ihr Leben auf Tour mit dem Leben auf Tour eines Künstlers vergleicht. Dann haben sie mich mit einer Band auf Tour geschickt, die auch noch Tennis hieß. Und dieses Lied, was jetzt kommt, das war die Vorband, die ich fast besser fand. Das darf ich eigentlich nicht sagen, weil Tennis jetzt Freunde von mir sind. Aber die Vorband fand ich super und das ist jetzt ein Lied von denen.
Musik.
Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Andrea Petkovic, die Tennisspielerin, ist heute hier zu Gast. Du bist im September 87 zur Welt gekommen und schon 6 Monate später groß auf Reise gegangen. Du kommst aus Bosnien-Herzegowina, also dem heutigen Bosnien-Herzegowina. Genau. Deine Mutter ist, gebürtige Bosnierin?
Ja.
Dein Vater Serbe, wie du schon gesagt hast?
Ja, das ist sau kompliziert. Mein Vater ist auch in Bosnien geboren und seine Familie aber ist aus Bosnien, aber er ist ethnischer Serbe. Das ist ja bei uns so, es gab ja die bosnischen Serben, dann die Bosnier und mein Vater ist bosnischer Serbe sozusagen. Und nach dem Krieg sind dann meine Familie oder die Familie meines Vaters oder auf Seiten meines Vaters sind dann, als sie zurückging, auch dann nach Serbien zurück und nicht nach Bosnien zurück, falls es Sinn macht. Das ist kompliziert.
Es ist kompliziert.
Ja.
Ich habe mir mal angeschaut, dein Vater Zoran ist ja 1900. Wie anbiedernd, dass ich das R so...
Nee, aber es war gut. Ja, es war total gut.
Es wäre so toll, wenn ich ab jetzt so ganz fließend Serbisch und nicht
das
immer so...
Das wird super cool.
Super, oder? Ja, schade. Damit kann ich dich nicht überraschen. Er ist 86 nach Deutschland. Ich weiß gar nicht, eigentlich gar nicht vorgereist, kann ich mir vorstellen. Er hat euch dann zwar geholt, aber ich weiß nicht, war denn sein Plan, euch nachzuholen? War das schon klar oder wollte er? Er ist ja selbst Tennisprofi gewesen, er hat sogar im Davis Cup gespielt. Er ist nach Deutschland gekommen in der Zeit, in der hier dieses Tennis-Peak war.
Genau.
Boris Becker, glaube ich, hast du es im Kopf zufällig?
Ja, Boris Becker hat 85 Wimbledon gewonnen, ne? Genau. Und mein Vater ist dann 86 nach Deutschland gekommen, weil in Deutschland der absolute Tennisboom herrschte. Und die brauchten Trainer, so viel sie schaffen konnten irgendwie. Und zu der Zeit sind ganz, ganz viele aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und viele als Tennistrainer. Und erstens durftest du damals ausreisen, aufgrund von Sport, aus dem sozialistischen. Ja, ja. Damals war Tito der Diktator, war da schon ein paar Jahre tot. Aber mein Vater war zum Beispiel, er konnte nach Amerika, er konnte nach Deutschland, er konnte reisen, weil er Tennisspieler war, weil er Tennisprofi war. Das durfte nicht jeder, man musste schon immer Visa beantragen. Und, aber der ursprüngliche Plan war, dass mein Vater in Deutschland einige Jahre Geld verdient, auch von dem Tennisboom profitiert und dann zurückkommt nach Bosnien. Und dort wollte er, glaube ich, eine eigene Tennisschule dann aufbauen. Das gab es ja damals nicht so dort. Mhm. Und dann spitzten sich aber die politischen Zustände immer weiter zu und dann hat er mich und meine Mutter nachgeholt.
Dich gab es, glaube ich, noch gar nicht, als er nach Deutschland gegangen
da gab's
ist. Ne? Aber er hat offenbar deine Mutter regelmäßig besucht und an einem dieser Abende müssen die sich ganz doll lieb gehabt haben. Genau. Also 6 Monate alt warst, bist du dann 86?
Genau, ich war 6 Monate alt, als ich dann nach Deutschland kam.
Ja. Okay, 88 bist du als Baby. Und seid ihr gleich nach Griesheim gezogen bei Darmstadt?
Nee, zuerst waren wir in Darmstadt, also wirklich in der großen Stadt Darmstadt. Da waren wir zuerst und wir sind dann aber relativ bald, also an diese allererste Wohnung kann ich mich nur noch schemenhaft erinnern und an die zweite in Griesheim, die dann auch nicht viel größer war, aber einen Ticken größer, an die kann ich mich schon besser erinnern. Also muss ich da schon so 3, 4 gewesen sein. Und ich bin, als ich in den Kindergarten gekommen bin, war ich schon in Griesheim.
Und du hast eine Schwester, Anja ist 3 Jahre jünger als
genau.
du.
Genau, ja.
Ja, gut. Du hast mal, als es um Integration ging, weil du natürlich auch so ein Vorzeigebeispiel bist, ne? Was man so schaffen kann, wenn man das wirklich will und wenn die Eltern auch so ein bisschen hinterher sind. Hast du gesagt, dass es für dich das Wichtigste ist, auch nach wie vor, dass Leute in Bildung investieren, wie wichtig es ist, dass Menschen die Sprache sprechen.
Ja.
Und in einem Interview bist du sehr weit gegangen, also finde ich jetzt gar nicht, aber für dich offenbar selbst, weil du bist in einem zweiten Interview 2 Wochen später etwas zurückgerudert, weil du gesagt hast, notfalls muss man Menschen auch zur Integration zwingen. Hast du in dem ersten Interview gesagt, 2 Wochen später hast du dann das so ein bisschen abgemildert, vielleicht gab es da irgendwelche Reaktionen, das kann ich nicht, weiß ich nicht. Aber hast du gesagt, man muss ihnen den richtigen Weg zeigen, man darf aber nicht zu lieb sein, sinngemäß. Mhm. Erinnerst du dich an diese Passage?
Jetzt weiß ich konkret nicht, aber ich weiß genau, warum ich das so wahrscheinlich gesagt habe, oder nicht wahrscheinlich, sondern anscheinend so gesagt habe. Durch dieses Tennismilieu, sag ich mal, oder weil mein Vater Tennistrainer war und Tennislehrer war und die Kunden in Tennisvereinen sind großbürgerlich bis höhere Mittelklasse, weil es einfach teuer ist, Mitglied in einem Tennisverein zu sein. Und er musste aus seiner Haut raus, er musste Deutsch lernen, er musste sich mit diesem Milieu auseinandersetzen, er musste einen Schritt auf diese Gesellschaft zugehen. Und ich glaube, und ich meine das wirklich, das meine ich ganz ernst, in keinstem Sinne urteilen. Ich glaube, dass viele Leute, die nach Deutschland kommen, mit Migrationshintergrund, diesem großen Wort, das wir jetzt immer in den Mund nehmen, dass die Angst haben, aufzufallen. Es ist ja für die wahnsinnig sehr so eine Entwurzelung aus seinem Land, in dem man sich schon ein Leben aufgebaut hat, und dann woanders hinzukommen. Und natürlich, ich glaube, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, sich extrem zu assimilieren an diese Kultur, in die man hier reingekommen ist, oder sich extrem anzupassen, oder man bleibt in etwas, was komfortabel ist. Und dann ist es natürlich oft mit den eigenen Landsleuten herumzuhängen oder sich anzufreunden. Und ich weiß, am Anfang, meine Eltern, die Freunde, die sie hatten, waren unsere Familie. Es waren, weil ich 3 Onkels habe und 8 Cousinen. Das war unsere Familie, waren unsere Freunde und das war unser sozialer Kreis. Und heute, 30 Jahre später, haben meine Eltern ganz viele andere Freunde, deutsche Freunde, also einfach was es halt alles gibt in Deutschland. Ist ja auch so schön, dass wir so viel Vielfalt haben. Und das hat sich geändert über Jahre. Und ich glaube, dass wir auf eine Art oder mein Vater auf eine Art gezwungen war, weil er eben Tennislehrer war und musste und hatte nicht die Wahl. Und es ist jetzt schwierig, dann zu verallgemeinern und zu pauschalisieren und daraus herabzulesen. Ich und meine Cousinen, wir sind alle relativ erfolgreich geworden auf ihre Art und Weise. Ist es vielleicht deswegen? Ich weiß es nicht. Aber meine Onkel sind ja auch Tennistrainer und auch in Tennisvereinen sozusagen haben sie ihren Anschluss gefunden.
Ihr seid überhaupt, ich habe mal nachgeschaut, es gibt auch Fußballspieler, es gibt also die Petkovic, ich weiß nicht, ob ihr
gut, alle... man muss dazu sagen, Petkovic ist so ein bisschen wie Müller und Schmidt in Deutschland. Nicht ganz so extrem, aber schon deutlich häufiger Name.
Hat er vielleicht eine Bedeutung?
Vielleicht wie Schmidt mit Doppel-T. Also so schon viel, aber nicht so wie DT.
Wie viele Schmidts kennst du mit Doppel-T?
Keinen.
Ja.
Stimmt, ja.
Ja, kann man den Namen übersetzen? Hat er irgendeine Bedeutung? Nee, also weil Müller hat ja, ist ja immerhin noch ein Handwerk.
Ja? Stimmt, ja, nee, das war, ja. Wir konnten kein Handwerk, die Petkovics.
Die Arctic Monkeys hast du mitgebracht.
Ah, das andere schönste Liebeslied.
Ja.
Ist auch ein sehr schönes Liebeslied, ja. Und das habe ich ausgesucht, das ist Love is a Laser Quest von den Arctic Monkeys. Und da habe ich auch mir eine Zeile entliehen. Ich leih mir ja dann manchmal Sachen. Oder ich denke nicht, dass ich es leihe, sondern ich verbeuge mich vor den großen Dichtern unserer Welt.
Sozusagen.
Genau,
toll,
ja. So sehe ich das eher. Und da gibt es eine Zeile, wo er sagt, er hat nicht geschlafen und hielt sich an seinen Augenringen fest tagsüber.
Stimmt, das habe ich bei dir gelesen.
Und das habe ich in meinem Buch, also er heißt, so I hung on to the rings around my eyes, sagt er, glaube ich. Und ich habe dann gesagt, ich schlief nachts nicht und deswegen hielt ich mich tagsüber an meinen Augenringen fest und machte weiter. Und das ist meine Verbeugung vor Alex Turner von den Arctic Monkeys.
Do you still feel younger than you thought you would by now? Oh darling, have you started feeling old yet?
Radio 1, die Hörbar Rust. Andrea Petkovic, die Tennisspielerin, ist hier zu Gast. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Heißt das Buch, das vor gar nicht allzu langer Zeit bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist. 20 € kostet es. Es hat mir Spaß gemacht. Es ist so ähnlich wie mit Campinos Buch. Das sind im Grunde Bücher, in denen Sport vorkommt, eine wichtige Rolle spielt. Bei ihm ist es Fußball, bei dir ist es Tennis. Und trotzdem lesen sich beide Bücher, auch wenn man sich für die Sportarten an sich gar nicht so sehr interessiert, weil ihr auf sehr unterschiedliche Art und Weise, ich spreche Campino nur an, weil er letzte Woche hier in der Sendung war, weil ihr auf sehr unterschiedliche Art und Weise ganz schön den Leser oder die Leserin mitnehmt in euer Leben, dass man durch euer Leben marschieren kann. Und deins ist im Wesentlichen in den ersten 2,5 Jahrzehnten geprägt von Disziplin, von Training, Turnieren, Reisen, Schlafen, Essen.
Mhm.
Wow.
Rennen. Ja. Rennen, trainieren. Ja, so.
Ja.
Mhm. Es hört sich immer so hart an, es hört sich für mich auch hart an, aber ich kannte es nie anders, deswegen war es nicht so hart. Es war mein Leben. Ich hatte keine, ich hatte keine Wahl. Ich wusste nicht, dass ich eine andere Wahl hatte. Ich wollte immer nur das machen. Und
wie kam denn Tennis in dein Leben? Also ich weiß, mit 6 ging es los und dein Vater natürlich als ehemaliger Davis Cup Spieler und Profispieler und auch Trainer hat sicherlich geguckt, was ist da möglich, hast du ein Talent? Hat er das so schnell in dir entdeckt?
Also es ist total lustig, weil heutzutage schicken Eltern ihre Kinder mit 3, 4 schon zu meinem Vater zum Tennis. Und heute gibt es nämlich ganz tolle Kinderschläger, ganz tolle Bälle, die viel weicher sind, die leichter sind, damit Kinder halt einfach früh anfangen können. Damals gab es das alles nicht. Als ich 6 Jahre alt war, da musste man groß und stark werden oder zumindest so groß und so stark, dass man einen richtigen Tennisschläger in der Hand halten konnte und einen richtigen Ball übers Netz spielen konnte. Und das war halt immer erst so mit 6, 7. Und mein Vater wollte, dass meine Schwester und ich einen Sport machen. Ihm war es aber eigentlich egal, welcher. Es lag natürlich dann auf der Hand, dass es Tennis wird. Und dann habe ich relativ schnell in meinem Bezirk Turniere gespielt, die ich dann immer gewonnen habe. Und ich glaube, das ist halt das Einzige, was schwierig ist, als Kind zu beantworten. Habe ich es so gemocht, Tennis zu spielen? Oder habe ich das Gewinnen so gemocht? Das ist schwierig im Nachhinein zu sagen. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann in der Mühle drinne.
Kannst du denn gut verlieren? Das könnte man ja mal irgendwie so ein bisschen gegenchecken. So bei Backgammon spielst du Billard.
Ja, ich kann sehr gut verlieren. Also ich bin das Gegenteil von Donald Trump. Ich bin eine sehr gute Verliererin. Und ich glaube, das hängt mit etwas zusammen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich werde selten über andere Menschen sauer. Ich werde nur immer über mich selbst sauer. Und ich kann das sehr gut auseinanderhalten. Also wenn ich verliere, bin ich wahnsinnig enttäuscht, oft wütend. Meistens heulig danach, aber nie wegen des anderen. Es gab Matches, die unfair waren, aber das sind an einer Hand abgezählt in einer 15 Jahre währenden Karriere. Und es sind 2 Spielerinnen, die ich kennengelernt habe, die einfach mit unfairen Mitteln an Sachen herangehen. Und dann spätestens, wenn man im Profi-Tennis ist, haben wir Schiedsrichter und Linienrichter etc. etc. Dann spielt das auch gar nicht mehr so eine Rolle. Das ist das Einzige, was mich dann wirklich auf meine Gegnerin sauer machen könnte. Aber alles andere hängt halt, das ist im Tennis das Verflixte und das Schöne. Es hängt alles von dir ab, alles liegt in deiner Hand.
Okay. Und wenn du, also nochmal, wenn du mit Freunden irgendwas spielst, ist das, dann kannst du dich aber auch wahrscheinlich ärgern. Das kommt drauf an. Schlechte Karten, aus denen kann man noch was machen.
Ja, dazu muss ich sagen, dass ich keine Spiele spiele.
Das sagst du, als hättest du dir das mal vorgenommen.
Ja, und zwar dachte ich immer, ich bin so kompetitiv in meinem Tennis und das wollte ich nicht mit in mein Privatleben nehmen. Und deswegen habe ich mich immer geweigert, Spiele zu spielen. Ich glaube, dass sich das ändern wird, wenn ich mal aufhöre mit Tennis. Ich glaube, dass ich dann gerne Spiele spielen werde. Aber da habe ich mich immer geweigert. Das Einzige, wozu ich mich durchringe, ist so Pantomime, weil ich das einfach
Charade.
Lustig finde. Ja, genau, Charade.
Cool, das ist ja super, wirklich. Das spiele ich total gerne. Das kannst du auch gut, ja?
Also, ich weiß nicht, ob gut, aber spiele ich sehr, sehr gerne.
Und da macht es dir auch nichts aus.
Nee, da macht es mir überhaupt nichts aus.
Das ist ja interessant, okay. Ja, ich habe sehr gerne so Charade-Abende gemacht.
Ja.
Einmal oder zweimal im Jahr mit vielen Freunden und neuen Freunden. Und interessanterweise gibt es auch bei Charade, wo man eigentlich sagt, da geht es doch um nichts. Ja. Da lacht man doch nur. Da, ja. da lacht man so sehr und schreit so sehr. Auch da kann man aber, finde ich, feststellen, dass es Leute gibt, die extrem ehrgeizig sind und das nicht gut verlieren können.
Aber ich finde ganz ehrlich, ich weiß, das ist unfair und ich finde, es ist ein zu leichter Weg zu sagen, ja, ich bin halt so ein Wettkampftyp, ich kann nicht gut verlieren. Ich finde, es sagt schon viel über den Charakter aus, wenn man Sachen nicht von sich weghalten kann. Also ich habe so lange in meinem Leben darum gerungen, mir das wirklich abzuverlangen. Wenn ich sauer bin, weil ich verloren habe, dann habe ich nur das Recht, auf mich selbst sauer zu sein und niemals auf jemanden anderen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu meinem Trainer zu sagen, ey, du hast mir die falsche Taktik gegeben. Mhm. Und es ist ein paar Mal passiert, aber mein Trainer ist auch nur ein Mensch, der hat das Beste versucht, was er konnte. Und am Ende ist es auch meine Verantwortung. Deswegen bin ich Tennisspielerin geworden, weil ich die volle Verantwortung tragen wollte und nicht von meinem Trainer dann verlange, dass er die ganze Research macht. Da muss ich mich auch selbst auf den Hosenboden setzen. Und das habe ich mir echt abgerungen und deswegen da kann ich schon auch mal dann zu Leuten sagen, die nicht gut verlieren können, ey, das musst du besser machen. Du musst an dir arbeiten.
Ich finde das interessant, dass du jemand bist, der so ehrgeizig ist einerseits, aber es ist einfach aus deinen Zeilen, aus deinem Buch herauszulesen, wie gerne und schnell du Menschen ins Herz schließt.
Ja, das
also du grenzt dich überhaupt nicht ab. Da ist immer, es ist immer wie so manche Leute sagen, bei uns zu Hause war die Tür immer offen.
Ja.
So kommt mir das bei dir eigentlich auch vor, wenn du Menschen begegnest. Also ich will damit nicht sagen wahllos.
Ja.
Aber
vielleicht ist das meine größte Stärke und meine größte Schwäche. Aber und vielleicht ist das so ein grundlegender Optimismus, der mir in die Wiege gelegt wurde, weiß ich nicht, oder den ich habe, aber ich möchte immer an das Gute in Menschen glauben. Und den einzigen Menschen, den ich wirklich nicht leiden kann, das ist Donald Trump. Weil ich, und das ist ja dann auch nochmal, selbst bei ihm kann ich sehen, woher manches kommt und kann ihm das in Anführungszeichen verzeihen, was ich ihm eben nicht verzeihen kann, weil meine Freunde in New York unter ihm leiden. Und an dem Tag, als Joe Biden zum President-elect ausgerufen wurde, haben mich 20 Leute aus New York angerufen, heulend. Und es war nicht vor Glückseligkeit, sondern die haben so eine Last ist von denen runtergefallen. Und das trage ich ihm nach. Und ich bin sonst eigentlich kein nachtragender Mensch. Aber ich weiß, dass er ganz, ganz, ganz vielen Menschen schwierige Jahre beschert hat. Und da bin ich sauer auf ihn. Da hat er bestimmt total jetzt, damit muss er bestimmt kämpfen, dass ich sauer auf ihn bin.
Ja, wir werden sehen, wie er reagiert, wenn er nächste Woche hier sitzt. The Strokes hast du mitgebracht. Hard in a Cage.
Genau, und das habe ich mitgebracht, weil von diesen Freunden, von denen ich gerade erzählt habe, ein Mädel davon, um sie geht es in diesem Song.
Oh.
Und das finde ich, ich bin ja so, ich bin nicht so jemand, der gerne Promi-Magazine liest, aber wenn meine Freunde so Gossip haben, und ich glaube, das rührt daher, weil ich so oft weg war, wenn ich dann heimkam, war das natürlich wie so ein Magazin aufschlagen, weil dann war ich 3-4 Monate weg und dann hatte ich 2 Tage und meine Freunde haben mir alles erzählt, was in den letzten 2-3 Monaten passiert ist. Und als ich die Geschichte gehört habe, dass Julian Casablancas dieses Lied, und da gibt es nämlich ganz am Ende kommt es vor, und das finde ich nämlich so spannend, sagt er, I went to the show because I thought you were there and I fought through the crowd, but I couldn't find you. Und die Show, zu der er ging, waren nämlich andere Freunde von mir, die gespielt haben. Und das hat sich dann alles so in meinem Kopf zusammen zu einem Gebilde gemacht und deswegen habe ich das Lied ausgewählt, weil ich die Frau kenne, um die es geht.
Radio 1, die Hörbarust, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse und der Name meines heutigen Gastes lautet Andrea Petkovic. Und da muss sie jetzt durch. Sie gilt als der klügste Kopf im deutschen Tennis, sagt die FAZ 2009 schon. Ist eine begnadete Kommunikatorin, sagt die Frankfurter Rundschau. Die Himmelsstürmerin im deutschen Tennis. Ja, man kann die Menschen ja auch nicht davon abhalten, solche Sachen über zu schreiben, also besonders die positiven, das kann man dann auch. Wahrscheinlich würde man sich trotzdem so da vorstellen und sagen, Leute, könnt ihr mich mal bitte nicht so unter Druck setzen, weil das sind natürlich auch so Prädikate, plötzlich bist du die Intellektuelle im deutschen Damentennis und die tun so, als ob alle anderen Frauen nur Fix und Foxy lesen oder so, ich weiß es nicht,
ja,
das
genau.
Ist für dich ja auch doof.
Oder was für mich immer blöd war, weil ich vor allem mit meinen Kolleginnen sehr gut auskomme und sie in der Umkleide sehe und ich sehe, die lesen alle und die beschäftigen sich mit anderen Sachen und ganz viele aus der Generation, ein bisschen älter als ich, haben als Erste angefangen, Sachen außerhalb des Tennis auch zu machen und angefangen, sich eigene Businesses aufzubauen oder ihre eigenen Kollektionen zu entwerfen, was auch immer es war. Und nur weil die Titel auf meinen Büchern ein bisschen komplizierter klangen, war ich dann so, ja, die ist ja viel klüger als die anderen. Man kann ja sagen, jemand ist klug. Oder man kann ja sagen, ah, jemand liest gerne schwere Literatur, warum auch immer.
Schwer ist auch so geil, ne?
Ja. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, es ist der klügste Mensch der Welt. Heißt es jetzt, ich bin so wahnsinnig klug? Oder heißt es, alle anderen sind eigentlich dumm? Und im Tennis, wenn du das im Tennis sagst, weil es Sport ist, impliziert es durch die Blume, die anderen sind doof. Und das fand ich nicht gut. Oder das finde ich immer noch nicht gut. Und mein langjähriger Therapeut sagt immer zu mir, Komplimente und Sachen, die dich beleidigen, sind beides genauso schlecht, weil beides bläht nur das Ego auf.
Ja, und das knüpft doch auch an diesen verdammt, dieser komplizierte Name, der Mann, der das Dschungelbuch geschrieben hat.
Rudyard Kipling.
Ja, ja, ja. Genau, das Rudyard ist ja auch Kipling. So dieses Gedicht, das du mit dir genau. rumträgst. Das hat viele Aspekte, aber unter anderem eben auch, fall nicht drauf ran auf das Lob und lass dich von dem, genau. also auch so ein bisschen, und auch, lass dich auch von der Kritik nicht allzu sehr.
Genau, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters mhm. just the same. Also wenn du mit Triumphen und Niederlagen mit beiden gleich umgehen kannst. Das ist eines der Zeilen aus dem Gedicht. Und ich glaube, was dieses Gedicht einem sagen will, ist Gesundheit.
Das macht sie immer einmal, das macht Miriam immer einmal, um genannt zu werden.
Ja, sehr gut.
Gute Besserung. Es ist nicht Corona, sag ich dann immer an dieser Stelle.
Gesundheit. Ich glaube, dass es uns vor allem vermitteln will, dass es wichtig ist, dass wir unser eigenes Wertesystem entwerfen für uns und uns daran festhalten und uns nur dagegen messen und mit nichts anderem. Mhm. Und ob jetzt jemand sagt, du bist der schlauste Mensch der Welt oder du bist der dümmste Mensch der Welt oder du bist hübsch oder du bist hässlich, dass es am Ende darauf ankommt, werde ich meinem eigenen Wertesystem gerecht. Und das ist dann natürlich oft informiert von Freunden, von Eltern, von der Kultur, mhm. von den Büchern, die man liest, von den Filmen, die man guckt. Aber es sollte ein in sich für dich selbst stimmiges Wertesystem sein, gegen das du alles messen kannst. Weil dagegen kannst du immer Sachen, die außerhalb der Norm sind, messen. Das sind dann große Triumphe. Oh, die Leute, auf einmal kriege ich immer den besten Tisch im Restaurant. Ist es aber die Realität? Gegen mein Wertesystem gemessen mhm. nicht. Aber auch, ich habe 10 Matches hintereinander verloren und die Leute schreiben darüber, dass ich in einer absoluten Krise bin und gar kein Tennis mehr spielen kann und am besten aufhören soll, weil ich zu alt und zu fett bin, was auch immer. Auch das gegen mein Wertesystem gemessen bedeutet mir nichts. Und wenn ich das schaffe, jedes Mal zu tun, dann bin ich in einem ganz okayen Zustand mit mir selbst. Krisen und Triumphe Absolut. Wird es immer geben, aber man kann sich immer wieder so ein bisschen auf etwas zurückgreifen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Du hast natürlich auch sehr viel aus dir selbst geschöpft und hast dir immer neue Ziele gesetzt, wobei unterm Strich immer klar war, du willst unter die besten 10 der Welt kommen, mhm. ja, wenn möglichst natürlich an die Spitze. Ich habe, by the way, als ich jetzt mal über Steffi Graf und Boris Becker noch mal ganz kurz gelesen habe, wann genau welche Erfolge waren, bin ich zu diesem unglaublichen Rekord gekommen. Also Boris Becker war 12 Wochen an Platz 1 der Weltrangliste. Steffi Graf, weißt du es aus dem Kopf, wie viele Wochen?
Ich weiß nicht, wie viele Grand Slams sie gewonnen hat, aber ich weiß nicht, wie viele Wochen.
377 Wochen. Boah. Kann man sich das vorstellen?
Nein, das kann man sich nicht vorstellen.
Wow, 307, das ist auch der totale Rekord. Und stand mit 17 schon auf Rang 6 der Weltrangliste. Also ich verstehe besser, warum du, wenn Leute dich mit Steffi Graf verglichen haben, warum du immer noch so eine, erst dachte ich, es ist so eine höfliche, weil du so ein extrem höflicher Mensch bist, warum, aber das ist ja tatsächlich etwas fast Unmenschliches, 366 Wochen.
Das schafft keiner. Also die Serena Williams hat jetzt geschafft, diese Grand Slams zu durchbrechen. Steffi Graf hatte 22, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und Serena hat jetzt 23 und sie ist auf der Jagd nach dem 24. Und das ist einfach Jahrtausendtalent, nicht mal Jahrhundert, Jahrtausend wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich werde nicht mehr am Leben sein, um zu sehen, ob es irgendwann in 200 Jahren jemanden gibt, der diesen Rekord brechen kann, aber deswegen nur, weil ich Deutsche bin, nur weil ich für Deutschland spiele, mich dann mit Steffi Graf zu vergleichen, das war für Angie Kerber dann noch viel schlimmer, als sie dann ihr erstes Grand Slam gewonnen hat und sie war dann schon 28 und alle so, ja, und was ist mit Steffi? Und Angie immer so, Steffi hat ihr erstes Grand Slam gewonnen, da war sie noch ein Teenager, ich bin 28, wie soll ich noch 22 Grand Slams gewinnen? Ich verstehe es überhaupt nicht. Für sie war es noch mal 1000-mal schlimmer. Aber selbst ich habe diese Fragen am Anfang bekommen und ich war nicht mal in der Nähe eines Grand Slams. Das ist dann schon manchmal so. Ich glaube, dass auch viele der Reporter natürlich dieser Zeit nachtrauern, weil es ist ja klar, dass du als Tennisjournalist auch eine Aufwertung bekommst, wenn Tennis ständig stattfindet. Und natürlich trauern sie auch dieser Zeit nach und haben sich das so sehr gewünscht. Also ich weiß, das war nicht aus Böswilligkeit. Und dann natürlich, wenn die Leute irgendwo Steffi Graf oder Boris Becker lesen, bleiben sie eher hängen, als wenn da Andrea Petkovic oder Angie Kerber steht. Aber wir haben halt immer ein bisschen so darum gekämpft, dass wir unsere eigenen auf sich stehenden Karrieren haben, die einfach leider nicht zu vergleichen sind, weil es unmenschlich ist, was Steffi geschafft hat.
Du hast mit ihr gespielt, also ich weiß, von zweimal wahrscheinlich seid ihr euch inzwischen häufiger begegnet, aber hat sie dir irgendwas ganz blöd mit auf den Weg gegeben?
Sie hat mir ganz viele Tipps gegeben, gar nicht mal so allgemein, sondern wirklich spezifisch auf dem Platz. Wir haben gespielt, trainiert und sie hat mir auf dem Platz Sachen gesagt, die ich besser machen kann. Das wird jetzt zu spezifisch, aber mit meiner Positionierung auf dem Platz, wie ich stehe, wann ich Richtungswechsel machen soll, da hat sie mir total geholfen und das sind Sachen, über die ich heute noch nachdenke und die ich mir auch, ich habe so ein Notizbuch immer dabei gehabt, wo ich Notizen zu meinen Gegnerinnen mir aufgeschrieben habe, aber manchmal eben auch gute Tipps von anderen Leuten und da ist das ganz oft unterstrichen und Ausrufezeichen und manchmal, wenn ich Schwierigkeiten habe, gucke ich mir das nochmal an und konzentriere mich drauf im Training.
Das ist überhaupt dein System, so hast du auch dieses glänzende Abitur hingelegt, weil das ist natürlich, kommt in jedem Artikel vor, du Arme, jetzt kommt es auch hier nochmal vor, 1,2, das ist der Abischnitt gewesen und das System, das dahinter steckte, war, dass du dir ab der 10. Klasse nochmal alle Klausuren vorgenommen hast und dir nochmal alle Fehler angeschaut hast und sie dir alle nochmal eingeprägt und ausgemerzt und das auswendig gelernt hast. Und habe ich gedacht, ach, so viel Arbeit kann das ja nicht gewesen sein, weil du ja zudem auch noch die 11. übersprungen hast. So viele Klausuren waren es ja gar nicht.
Okay, also ich muss dazu zwei Sachen sagen und ich bin sehr froh, dass es hier im Podcast, weil die meisten Interviews und Zeitungsartikel haben das dann natürlich rausgeschmissen, was ich jetzt sage, deswegen hier kann man nichts rausschmeißen. Das stimmt, ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht, das stimmt auch, dass ich die 11. Klasse übersprungen habe. Aber, und hier kommt das große Aber, ich musste das ein bisschen tun, um meine Tenniskarriere voranzutreiben. Und zwar war A, ich durfte nicht auf Turniere fahren, wenn meine Noten nicht in Ordnung waren. Also ich durfte nur meine Auszeiten von der Schule nehmen, um auf Turniere zu fahren, wenn meine Noten in Ordnung waren. Deswegen war ich schon auch sehr streng mit mir und habe gelernt. Und zweitens, die 11. Klasse zu überspringen, war natürlich für mich, hieß für mich, ich konnte mit 17, 18 schon Profi werden und nicht erst mit 19, 20.
Ach so, na dann. Dann ist das ja irgendwie gar nicht so besonders, wenn man sich dann noch reinzieht, dass du also parallel zu diesem eine sehr gute Schülerin gewesen zu sein, auch noch pausenlos auf Turnieren warst und eigentlich deine Mutter hat dich abgeholt vom Training, hat dir Essen mitgebracht, ihr seid nach Offenbach gefahren und du hast trainiert und dann war es irgendwann dunkel und dann ging der nächste Tag wieder los. Wow.
Ja.
Okay, ja, aber, ja, aber jetzt, da ich weiß, wie es tatsächlich war, ist das natürlich alles ganz einfach.
Ja, ich glaube, was ich sagen will, ist, dass wenn man so ein Ziel vor Augen hat, dann fallen einem Sachen leichter und mir hat es dann nichts ausgemacht, diese extra Stunden Zeit zu investieren ins Lernen, weil ich auch, und deswegen bin ich so froh, dass ich mich am Ende kurz vorm Abi verletzt habe und nochmal so eine Teenagerzeit mit Freunden aus der Schule hatte. Ich hatte keine Freunde so richtig in der Schule. Ich hatte meine Tennisfreunde sozusagen. Und wir haben ja alle das Gleiche gemacht. Deswegen war für uns dieses Leben, wir kannten kein anderes Leben.
Und hat man sich da wenigstens ineinander verliebt? Also so gegenseitig so?
Wie meinst
du? Naja, im Sinne von, dass du das jetzt nicht geskippt hast. Ihr habt ja nicht nur unter Mädchen da wahrscheinlich im Tennisclub gespielt, sondern fand denn wenigstens ein erstes Verliebtsein, erste Küsse. Das fand doch aber dann schon statt oder auch erst sehr viel später?
Das fand schon statt, aber ich muss sagen, schon viel später. Und ich glaube, was auch total absurd ist, manchmal muss ich darüber nachdenken, ich war mit 15, 16 wahnsinnig erwachsen in pragmatischen Sachen wie Flüge buchen, Züge buchen, aufs Geld achten, oh, das kann ich nicht mehr leisten, weil ich habe nicht genug verdient und so Buchhaltung, so klassische Basic-Buchhaltung konnte ich mit 15, 16 schon. Ich musste mich ja von zu Turnier schlagen. Und dann aber so Sachen, die man als Teenager natürlich durchmachen sollte, die zum Erwachsensein dazugehören, Verhältnis zum eigenen Körper, Verhältnis zum anderen Geschlecht, da war ich total kindlich ganz lange. Das kam natürlich aber viel, viel später und da waren wir so irgendwie unschuldig, weil wir wahnsinnig Zeit auf dieses andere, nämlich dieses Tennis, verschwendet haben und auch wahnsinnig viel Energie und da blieb dann nicht mehr so viel übrig. Zum Glück kam das dann alles, sonst hätte ich das wahnsinnig vermisst. Aber in der Zeit war ich in manchen Bereichen sehr erwachsen und in anderen sehr kindlich.
Ich habe übers Küssen gesprochen. Das ist doch ein super Übergang. Warum?
Weiß ich nicht. Habe ich ein Lied über jetzt? Küssen? Ja.
Nein. Nein, aber es gibt einen Mann in deinem Leben.
Oh, okay. Ah,
und er ist Musiker.
Genau.
Er ist Violinist.
Genau.
Und lebt in New York. Ihr lebt zusammen in Brooklyn oder
ja, also jetzt in diesem Jahr war ich nicht ein einziges Mal da, leider. Ich vermisse es auch total, aber in normalen Jahren sind wir zusammen in Brooklyn zur Hälfte und zur Hälfte in Darmstadt.
Also auch Jesse ist zur Hälfte in Darmstadt.
Genau, er war jetzt, dieses Jahr war er fast 3 Monate bei mir in Darmstadt und dann, er darf ja nur 90 Tage innerhalb von 180 Tagen als Amerikaner in Deutschland sein. Und dann hat er mal 3 Monate Darmstadt gemacht und musste sagen, hey, Darmstadt, es ist nicht New York, aber es ist okay.
Well, Darmstadt ist nicht New York, aber es ist okay.
Genau.
Und was liebt er besonders an, keine Ahnung, an deutscher Kultur? Also gibt es Würstchen, gibt es Essen, gibt es Musik, gibt es, keine Ahnung, irgendwelche Rituale, Angewohnheiten, die er mag?
Also was ganz, ganz Dummes und Simples, aber unsere Produkte, Lebensmittelprodukte, schmecken viel echter als in Amerika. Und mir ist das noch nie so aufgefallen, bevor er das nicht gesagt hat. Es gibt halt sehr gute Restaurants in Amerika und man kann auch gut irgendwie Bio einkaufen. Aber es stimmt schon, der Geschmack ist viel stärker in Deutschland. Mir ist das erst aufgefallen, nachdem er das erwähnt hat, wenn ich lange in Amerika war und dann nach Deutschland kam. Hier wird ja auch mit Pestiziden gesprüht und da gibt es sicherlich vieles, was man besser machen kann. Aber es ist noch deutlich besser als in Amerika. Da ist es schon sehr chemisch oft.
Okay. Und mit der German Mentality, ich weiß gar nicht, wie sind Darmstädter? Gibt es da irgendwie, dass man so sagen kann, ach, die Darmstädter, die
sind so. Also mir hat irgendwann mal jemand erzählt, und ich weiß nicht, ob das stimmt, das war vor meiner Zeit, aber die Darmstädter sind wohl sehr linksliberal, weil es gab mal eine angekündigte Demo der NPD in Darmstadt, in der Darmstadt-Mitte. Und da sind so viele Leute gekommen, die mit Äpfel beschmissen haben, dass die dann weggegangen sind. Dann kamen sie wieder mit Polizeischutz, weil es gibt ja ein Recht auf Versammlungsfreiheit. Ja. Und dann kamen sie wieder mit Polizeischutz. Und dann waren aber noch mehr Darmstädter da, die noch mehr Äpfel geschmissen haben. Und dann wurde es abgesagt. Und ich weiß nicht, ob es eine Mythe ist. Man rankt ja dann so Mythen um seine eigenen Städte. Deswegen vielleicht kennt das jemand deiner Zuhörer. Vielleicht kann er mir sagen, ob diese Geschichte stimmt oder ob wir uns das so gegenseitig erzählen, um uns auf die Schultern zu klopfen in Darmstadt.
Hoko heißt die Band und dieses Co hat was mit Jesse zu tun, mit seinem Nachnamen?
Genau, das sind die ersten zwei Buchstaben seines Nachnamens und Ho sind die ersten zwei Buchstaben von seinem Sänger, des Nachnamens. Also ganz simpel Hoko und das ist Jesses Band. Er spielt die Instrumente und schreibt die Musik und der Sänger singt und schreibt die Texte.
Also wenn Sie ihn mal in einer Suchmaschine verfolgen möchten, Jesse Alexander Kotanski, Kotanski geschrieben mit Y hinten.
Genau.
Der Song heißt Okay, Okay. Wow. Okay. heißt der Song und die Band heißt Hoko. Andrea Petkovic ist heute hier zu Gast und du kannst richtig hessisch reden, ne? Wenn du das möchtest.
Nicht so gut, ich würde es gerne viel besser kennen, aber manchmal, wenn ich dann so einen Appleboy getrunken habe, dann kann ich so ein bisschen babbeln, aber nicht so gut leider. Ich habe eine gute Freundin aus Darmstadt, die kann das so super und alles wird witziger, wenn man das hessisch ausspricht und deswegen wünschte ich mir, weil ich glaube, ich bin so eine solide 6 auf der Humorskala zwischen 1 und 10 und ich glaube, wenn ich Akzente gut imitieren könnte, wäre ich eine starke 8.
Was? Du denkst, du bist eine 6? Du spinnst wohl, du bist kokett. Auch das noch. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Verstehe. Was heißt eigentlich, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht?
Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht hat zwei Bedeutungen. Eigentlich einmal die metaphorische Bedeutung. Ich wollte wirklich damit ausdrücken, dass was nach außen hin so schön glänzt und wenn man ganz oben ist und die Leute denken, jetzt hat sie es geschafft, jetzt ist sie in den Top 10, dass da oftmals ganz viel auch schwere Gefühle damit
einhergehen. Und dafür steht die Nacht als das schwere, traurige.
Genau, das ist das Metaphorische. Und dann aber auch buchstäblich, glaube ich, all diese schlaflosen Nächte, die man vor großen Matches verbringt, wo man so aufgeregt ist, dass man kaum schlafen kann und man weiß, das ist aber eigentlich genau das, was ich jetzt machen müsste. Und dann aber auch schlaflose Nächte nach Niederlagen, weil ganz oft geht man dann im Kopf die ganzen Spielzüge durch, die man der eigenen Meinung nach falsch gemacht hat, die man anders hätte angehen sollen, die geht man dann im Kopf nochmal durch und versucht, als könnte man dann mit dem Hirn nochmal alles kontrollieren und den Ausgang ändern. Das geht natürlich nicht. Und also auch buchstäblich diese schlaflosen Nächte vor und nach Matches.
Okay. Wir verlosen ja 3 deiner Bücher. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht.
Und ich habe eine nicht ganz so einfache Frage herausgesucht. Es gibt einen Begriff, den Sie herausfinden müssen, den Sie vielleicht sogar kennen, der impliziert, dass die Rangliste für 8 Turniere eingefroren ist. Dafür gibt es einen Begriff.
Oh, okay, ja, sehr gut.
Na, das kann man aber auch herausfinden als Nicht-Tennisspieler.
Also vielleicht nochmal ein bisschen zur Erklärung. Wenn man sich als Tennisspieler verletzt, wir sind ja auf uns selbst angewiesen, wir haben ja keinen Verein, der uns beschützt, dann würde man theoretisch in der Rangliste abfallen, weil man in der Zeit, in der man verletzt ist, keine Turniere spielen kann und man sammelt Punkte auf Turnieren. Und dann kann man etwas tun mit der Organisation, um seine Rangliste einfrieren zu lassen.
Wie nennt sich das? Es gibt da einen Begriff für. Jetzt frage ich mich tatsächlich für 8 Wochen. Irgendjemand ist doch aber immer verletzt. Ist dann nicht die Weltrangliste immer irgendwie eingefroren?
Man muss länger als, ich glaube, 6 Monate verletzt sein. Also es muss eine lange Verletzung, eine langjährige, weil man bei uns ist das Jahresranking ist immer auf ein Jahr, also es geht immer ein Jahr lang bleiben Punkte drinne. Das heißt, wenn man 3 Monate verletzt ist, ist es viel, aber es reicht nicht, dass dir alle Punkte rausfallen, also dass dir alle Punkte aus dem System fallen. Es wird aber schwierig, wenn du 8 Monate verletzt bist und dir fallen 8 Monate Punkte, also Punkte, die 8 Monate wert sind, raus. Das ist schon sehr viel. Da kann es schon mal heißen, dass du statt 50 nur noch 150 stehst und dann kommst du in keine Turniere mehr rein.
Wie guckt man? Guckt man da morgens nach, wo man steht? Guckst du momentan, auf welchem Platz stehst du jetzt gerade?
Jetzt gerade gar nicht mehr. Also bestimmt auch seit so, ich würde sagen, seit 3 Jahren nicht mehr, seit meine Knie nicht mehr so mitmachen und ich nicht mehr so viele Turniere spielen kann. Die Rangliste ist so aufgebaut, je mehr Turniere man spielt, natürlich muss man die auch gut spielen, aber desto besser steht man da. Seit ich 30 bin, kann ich nicht mehr so viele Turniere spielen wie früher, deswegen gucke ich da weniger drauf. Ich konzentriere mich mehr auf die Turniere selbst und versuche da gute Erfolge zu feiern. Aber, als ich 20 bis 28, würde ich sagen, also 8, 9 Jahre, montags kommt immer die neue Rangliste raus, habe ich jeden Montag, ich weiß nicht, ob mit was man das vergleichen, wahrscheinlich wie Models mit ihrem Gewicht oder so.
Oder Aktien.
Ja, also irgendwie wie so eine obsessive Manie mit diesem, mit dieser Rangliste, dass wir alle, und das habe ich gesehen bei allen meinen Kolleginnen, morgens beim Frühstück am Montag, und manchmal war die dann noch nicht frisch da, sondern dann stand da so Fehler im System, weil die gerade abgedatet wurde. Und dann saßen alle mit ihrem Handy und haben diese scheiß Rangliste geupdatet. Und das war dann schon, inzwischen gibt es auch so Leute im Internet, die das alles sofort im Live-Ticker sozusagen ausrechnen. Jetzt brauchst du gar nicht mehr montags auf die Rangliste zu warten, sondern musst es nur im Internet googeln.
Ich danke dir, dass du hier uns deine Geschichten erzählt hast und deine Songs mitgebracht hast. Ich fand das sehr kurzweilig und schön. Einen gibt es noch, der aussteht, 22 Sunflower Bean. Gibt es dazu noch ein Stichwort?
Das sind auch Freunde aus New York. Also ich habe eigentlich einfach so eine Freundesliste angebaut. Fällt mir gerade auf. Nee, stimmt nicht. Aber das ist ein Song, der geht um die Jugend. Und ich glaube, mein ganzes Buch geht darum, sich in Einklang von der Jugend zu verabschieden. Und deswegen fand ich das sehr schön und passend.
Okay. Andrea Petkovic war heute hier zu Gast. Ihr Buch heißt »Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht«. Kostet 20 Euro, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und Andrea, vielen Dank.
Danke,
und viel Spaß bei allem, was noch kommt. Bleib gesund und wir werden dich verfolgen. Du wirst sicherlich noch viele Spuren hinterlassen für uns. Bin mir ziemlich sicher. Tschüss.
Tschüss.
Independent, that's how you view yourself now that you're 22.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Abonnieren Sie die Hörbar Rust und verpassen Sie keine Folge mehr.